And the Oscar goes to Christian Constantin und sein supergeile Marketingvideo fürs Sauerkrautessen vom FC Sion. Und wenn wir schon bei den Oscars sind, flattern, hat es an diesem Wochenende auch gegeben. Sei es resultattechnisch auf dem Platz, aber leider auch in Form von Tätlichkeiten. Darum würde ich sagen, let's go, film ab! Ja, die halbe Film. Adi, was hast du da für einen Blockbuster reingezogen am Wochenende?
Ich habe noch nicht ganz. Ich habe den Sauerkraut-Clip vom Constantin nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Und so viel Flatter.
Lohnt sich mal, den anzuschauen.
Lohnt sich den, ja. Ich habe ihn sonst verlinken. Ja, und Flatter, weiss ich jetzt auch gerade noch nie, wo ich die soll ehren tue. Aber außer Resultat technisch, je nachdem. Aber ich habe mir natürlich viel Schweizer Fußball angeschaut und für eines Mal daneben gar nicht viel anderen Fußball.
Da bin ich auch gespannt, was du mitbringst als Mitbringsel.
Ja, es ist recht passend, wo du das Intro gemacht hast. Habe ich so gedacht, so, Ziel ist jetzt auf mein Mitbringsel ab. Ich habe etwas, das so ein bisschen richtig Oscars oder Awards geht. Und ich habe einfach, es ist der Swiss Podcast Award. Und dort gibt es verschiedene Kategorien. Der wird morgen am 15.03. wird dort ausgelost. Nein, nicht ausgelost, natürlich von der Jury bestimmt, wer da in den einzelnen Kategorien den Award abräumt. Wir sind natürlich gespannt, wer im Sportsegment abräumt. Und da hat es natürlich noch einen Community Award gegeben. Dort hat es für uns nicht gelangt in die Top 20 rein. Aber danke für die, die mitgemacht haben. Aber reingedruckt hat es reingeschafft in die Top 20 und nicht nur
auch ein bisschen dank unserer Hilfe natürlich.
Natürlich, praktisch nur wegen unserer Hilfe und denen von unseren Hörern. Nein, ist cool. Also ich habe das Schlussergebnis nie mehr gefunden, aber bis zum Schluss, als ich geschaut habe, sind sie erst gewesen und fände es geil, wenn ein Fußball-Podcast aus der Schweiz natürlich da würde abräumen. Das hilft uns allen.
Natürlich, wäre eine sehr grosse Sache. Und ja, tun wir die Däume drücken.
Genau, was hast du uns mitgebracht?
Sehr etwas Spannendes. Weißt du, wer der inoffizielle Fußballclub-Weltmeister ist?
Natürlich nicht, weil es gibt ja eigentlich einen offiziellen Club-Weltmeister.
Nein. Es gibt aber auch einen inoffiziellen und ich habe da mega müssen staunen. Ich bin auf Twitter drauf gekommen und zwar ist das momentan Bayer Leverkusen.
Okay.
Sie haben im Spiel gegen Werder Bremen den Titel so quasi verteidigt und da bin ich mal ein bisschen nachschauen, weil ich das denke, was ist das Stranges? Und ist eigentlich eine mega coole Sache. Und zwar ist mal vor langer, langer Zeit, am Anfang haben sich zwei englische Mannschaften, also dann, wo es nur englische Mannschaften gab, haben sie gesagt, look, der, der für uns zwei gewinnt, der ist so der inoffizielle Fußballclub Weltmeister, Champion. Und der, der natürlich gewinnt, kommt den Titel über und muss dann wie verteidigen im nächsten Spiel. Und so hat sich das dann wie so ein bisschen durchgespielt. Und momentan ist es Deutschland und bei Bayer Leverkusen. Sie spielen jetzt unter der Woche wieder gegen Ferencvaros in der Euroleague, so wie man das ist. Und ja, vielleicht ist dann der Titel plötzlich zu Ungarn daheim. Und das war eigentlich noch eine geile Sache, dass der immer so weitergegeben wird und wunder plötzlich ist. Und da ist ja, glaube ich, schon mal zu Leverkusen gewesen, in den 80er Jahren. Also irgendwie so lustig, dass man plötzlich wieder.
Sehr gut, ja. Also das klingt spannend. Wäre jetzt natürlich geil, wenn der auf Ungarn geht und Ferencváros gegen irgendeinen ganz, ganz Unbekannten würde verlieren im Göpp oder so. Das wäre natürlich sehr geil. Das ist, und dann der nie mehr gegen jemanden international spielt. Das wäre dann,
ja.
Ja, sehr spannend.
Ganz ähnlich wie Unofficial Football Club Championship. Findet man auf Twitter, findet man etwas. So. Aber lustige Sachen, da haben wir ein Schmunzeln im Gesicht gehabt und denkt, muss ich mitbringen.
Das gefällt mir immer, sehr Mitbringsel. Das ist sehr cool. Ja, ja, wir kumpen doch, glaube ich, gerade zum Thema und werden auch ein bisschen nostalgisch.
Ja, Beim Thema geht es um einen Top 11 All-Time Super League-Spieler. Da hat jetzt vorher gesagt, ein bisschen nostalgisch, was sich da angeschaut hat, wer schon alles in unserer Liga gekickt hat. Sehr interessant gewesen. Und ich habe dem Adi die Aufgabe gestellt, mir selber natürlich auch, also ein bisschen einen Top 11 zu generieren mit Namen, die einem gelogen sind, wo man sagt, hey, die haben Spuren hinterlassen in der Super League oder nachher auch sonst noch irgendwo. Also sie müssen, die einzige Regel, die es gibt, ist, sie müssen einfach einmal in der Super League gespielt haben.
Sie müssen ja nicht da bleiben, die Spuren hinterlassen haben, sondern sie dürfen
genau.
Auch...
Aber sie müssen einfach irgendwann mal für ein Super League-Team das Jersey angelegt haben. Das ist eigentlich die einzige Regel, die es gibt. Und ich bin mega gespannt, was Adi da mitgebracht hat. Und
jetzt, was heißt Jersey anlegen? Ronaldinho hat doch einmal ein Lausanne-Trikot angezählt. Dann würde ich den wahrscheinlich noch rein. Nein, natürlich nicht.
Ja, nein.
Ausgespielt haben, oder? Oder eine Lizenz gehabt.
Genau, wir machen es folgendermaßen. Jeder hat seine eigene Formation. Ich würde sagen, die sagen wir am Anfang schnell und dann gehen wir eigentlich so dreien durch, immer abwechslungsweise. Und, aber zuerst habe ich noch eine Frage an dich, Adi. Was denkst du, wie viele Überschneidungen gibt es? Wie viele Spieler haben wir gemeint, aber in der Top 11?
In der Top 11, ich glaube nicht einmal so viel. Ich glaube 2.
Ich denke deutlich mehr. Ich glaube, es sind 6.
Okay, ja. Eben, ich habe gedacht, da gibt es so einen riesen Fundus. Eben, ich habe ja dir natürlich wieder Tore voll gejammert, wo ich gesagt habe, hey, im Sturm voll, da könnte ich 20 aufstellen. Aber, ja. Ja, also ich bin gespannt, ja. Wir haben ja, was ich vielleicht auch noch sagen kann, als ich ein die Aufstellung angeschaut habe, ich habe jetzt nicht vielleicht auf jeder Position der weltbeste Kicker oder Fußballer, sondern vielleicht auch ein bisschen, ich habe versucht, mit dieser Top 11 auch irgendwie eine geile Chemie hinzubringen, sage ich jetzt mal. Vielleicht
wird ein darum gibt es so wenig Überschneidungen. Jetzt komme ich raus. Ich habe es natürlich so angeschaut, dass es nur wirklich die absoluten Top-Cracks und
ja, gut.
Die werden dann schon miteinander funktionieren, obwohl es halt vielleicht 11 Stars Diven sind. Ich weiß es nicht.
Siehst du, gehst schon den Manchester City-Ansatz? Ich gehe eher so den Brentford oder sonst Ansatz.
Das war nicht die Aufgabe, ja, die, sondern.
Ja, nein, also ich glaube, es sind gute Spielerinnen. Ich muss einfach vorweg geben, es wird bei mir sehr schweizlastig, lustigerweise.
Okay.
Ja.
Gut. Ich habe es erst in der Formation kurz. Meine ist ein 3-5-2. Ich habe das Gefühl gehabt, im Mittelfeld und im offensiven Bereich gibt es eben, wie gesagt, es gibt so viele gute Spieler. Und dann habe ich gedacht, gebe ich denen ein bisschen mehr Luft und der 3er Abwehr kann funktionieren. Haben wir jetzt gerade wieder aktuell den FC Basel gesehen. Also.
Ja, sicher, ja. Ich komme einfach nicht weg von meiner Lieblingsaufstellung seit Jahren. Ob jetzt das immer ein Fußballmanager ist und auch sonst beim Aufstellen, 4-2-3-1. Ich finde das super. Ich bin einfach mega Fan von diesen vier hinten, die.
Jetzt hast du 50 Stürmer und eine Position.
Genau. Es tut weh. Tut weh natürlich. Aber es ist einfach die beste Position, wie ich finde. Ja.
Also. Ja, drop mal.
Wenn wir beim Trainer anfangen.
Nein, wir fangen beim Goalie an.
Beim Goalie an, ja. Ja, da ist es für mich irgendwie relativ einfach gewesen. Wir haben ja schon mal Goalie-Ranking gemacht, Top 3. Ich habe Jan Sommer als Stammgoalie drin. Vielleicht schon die erste Überschneidung. ja.
Habe ich auch lange überlegt. Dann habe ich aber vom Namen her in einer Liste von Top-Goalies, die es jeweils der Welt einmal gegeben hat, noch einen anderen gefunden, der auch mal bei uns gespielt hat, den wir auch gesehen haben. Und da habe ich gedacht, den muss ich auch nehmen. Bei mir ist es aber der Essam El Haddari im Goal.
Ja, der hat es ja mir, glaube ich, Top 3 geschafft, damals. Aber ja, cool. Sehr, sehr guter Spieler, ja, natürlich.
Vor allem hat mehr seine Spuren halt noch jemand anders hinterlassen beim FC Sion, aber...
ja, und halt irgendwie Afrikameister.
Und einfach eine Legende.
Ja, ist so
eine
Legende, noch. Ja.
Ja. An einer WM teilgenommen hat und so. Gut, so. Rücken wir eins vor zu der Verteidigung und da ist in dem Fall du 4.
Genau, eben, der Ersatzspieler machen wir nachher mit dem Trainer, ja, ja. In dem Fall. Die sind nicht so wichtig, in dem Fall. Ja, bei den Verteidiger fange ich mal rechts aussen an. Da habe ich den Stefan Lichtsteiner. Einfach Pferdelunge, viel Aggressivität dabei. Ja, das sollte schon lange. Mit dem linken Verteidiger erkläre ich es dann nachher, wie die super zusammenpassen.
Nein, sag gerade alle.
Ah, soll ich gerade alle sagen? Okay. Dann in der Innenverteidigung habe ich als Stammspieler den Muri. Murat Yakin, einfach der General auf dem Feld. Ich habe ein bisschen gestaunt, dass der gar nicht so viel Spiel im Ausland gemacht hat, nur eine Saison in der Bundesliga und eine in der Super League. Gar nicht so viel Spiel in der Champions League, aber eben für mich so ein richtiger Leitwolf. Und die langen Pässe von ihm sind mir noch im Kopf, plus sein Kopfballspiel, das super war. Dann neben ihm habe ich, glaube ich, einen der besten ballspielenden Innenverteidiger, habe ich den Fabian Schär. Finde ich immer noch genial, hat immer noch einen super Schuss. Und stell dir vor, Fabian Schär und der Murat Yakin haben einen riesen Hammer. ja, wäre ein gefährliches Innenverteidiger-Duo. Und jetzt vielleicht der Streitgespräch. linke Verteidiger, Etzgian Alioski, rümpft wahrscheinlich ein paar Nasen und sagt, ja, da gibt es sicher bessere Spieler auf dieser Welt. Ich habe halt auch mit dem Stefan Lichtsteiner zusammen auch eine Pferdelunge, da musst du nicht auswechseln. Die zwei auch Aggressivität dabei. Ich weiss nicht, ob das fast ein bisschen zu viel ist, wenn rechts und links solche aggressive Leader hast. Geiler Spieler bei Lugano in der Schweiz gewesen, bei Schaffhausen. Nachher bei Leeds gewesen, dort aufgestiegen in der Premier League gespielt. Nachher leider irgendwie nach Saudi-Arabien, jetzt aber gerade bei Fenerbahce. Ich habe den Spieler so geliebt und auch das Dreckeln auf dem Feld, das ich einfach genial finde, was für mich braucht.
Ja, und soweit mir ist er auch an einer EM dabei gewesen mit Nordmazedonien, oder?
Ja, richtig, ja.
Genau. Also das können auch nicht wahnsinnig viele Spieler in der Super League von sich aufweisen, dass sie mal an einer EM dabei gewesen sind.
Also ja, sicher. Und 60, mehr als 60 Spiele und 12 Goal. Also er ist auch sehr offensiv. Er hat auch nicht immer als nur linke Verteidiger gespielt, aber...
Er kann ja, glaube ich, alles, oder?
Er kann eigentlich alles spielen, genau.
Ja, schön. Bei mir ist es ein bisschen eine Überschneidung haben wir definitiv. Ich glaube, das ist wie klar, Murat Yakin.
Oh, yeah.
Aber in meiner Dreierkette, er wird aber flankiert auf der einen Seite von Patrick Müller. Auch, wie du vorhin gesagt hast, ein Spieler, der Spielauslösung sehr gut im Griff hatte. Er war jetzt nicht als Zweikampfmonster, aber dem seine Spielintelligenz und hat es dann auch weit ins Ausland geschafft, sehr erfolgreich gewesen. Und auf der anderen Seite dann Steve von Bergen, weil er halt so ein bisschen die IB-Dings prägt hat, die IB-Serie und angefangen hat mit. Und ja, Mr. Solid, immer zuverlässig viel Spiel gemacht in der Super League. Auch mal ein Nazi-Aufgebot bekommen, soweit mir ist. Also, ja, die drei ergänzen sich sehr wahrscheinlich auch relativ gut. Der eine mit dem Hammer, zweikampfstark, der andere einfach ein bisschen Spielauflösung. Und ja, darum sind es die drei geworden. Irgendjemand muss ja defensiv arbeiten.
Ja, sicher. Ja.
Die einzigen drei, die bei mir arbeiten.
Ja, ja. Ich kann es vielleicht ja vorwegnehmen. Patrick Müller wäre bei mir auf der Bank, eben um den Schär eigentlich ersetzen, weil ist, eben, ich habe es geil gefunden. In dieser Zeit ist er halt der einzige Innenverteidiger gewesen, der beidfüßig war, der mega gut gespielt hat. Ist, glaube ich, in dieser Zeit ein bisschen zu vorausgekommen, irgendwie, weil er ist nicht so gross gewesen, er ist irgendwie nur 1,80 gross, glaube ich, und ist ein bisschen schade gewesen eigentlich. Ich glaube, wäre der 5-10 Jahre später gewesen, wäre er wahrscheinlich noch grösser oder noch beliebter gewesen in der Schweiz, weil in der Schweiz hat man ihn einfach nie so richtig geschätzt, glaube ich.
Oder 10 Jahre früher, wenn er als Libero vor der Abwehr können spielen.
Oder so, ja, einfach in der falschen Zeit aufgewachsen, aber ich glaube, es geht ihm nicht so schlecht.
Gut. Wenn man mit den defensiven Mittelfeldspielern anfängt, dann hast du in dem Fall auch ein paar.
Ja, da habe ich zwei. Genau, also sind so zentrale Mittelfeldspieler. Und da könnte ich mir vorstellen, haben wir die zweite Überschneidung. Ich habe den Granit Xhaka. Ja, gibt es für mich nicht viel zu sagen. Es ist einfach ja, ein Leader geworden auch. Schon immer ein Anführer gewesen. Jetzt auch noch ein bisschen, eben mit seinem Alter vielleicht auch noch ein bisschen, ja, natürlicher Leader, ohne dass man es muss erzwingen. Und neben ihm ist einer, der noch ein bisschen spielstärker ist, aber vielleicht defensiv hat man ihn, glaube ich, immer ein bisschen unterschätzt, aber er ist halt einfach besser, also balltechnisch genial, Giri Sforza. Glaube ich, könnte ein recht geiles Mittelfeld sein und könnte sich recht gut ergänzen.
Ja, die Überschneidung ist definitiv beim Xhaka vorhanden. Bei mir ist nebendran nicht das Forza, sondern Ivan Rakitic.
Ja, der wäre bei mir noch.
Die zwei verstehen sich auch dialektmässig sehr wahrscheinlich sehr gut. Ich weiss nicht, ob sie zusammen je miteinander gespielt haben. Sehr wahrscheinlich in den Junioren vielleicht mal oder so. Richtig. Aber ja, von mir aus gesehen, die zwei, die im defensiven Mittelfeld schwere Spuren hinterlassen, könnten beide auch ein bisschen offensiver spielen. Mhm. Und ja. Aber jetzt habe ich eben schon genug andere
gehabt. Ja, bin ich gespannt. Du hast da eine riesen Schwette. Also wenn wir eigentlich jetzt Flügel machen oder was hast du?
Naja, wir sind ja das Dreier-Mittelfeld im Offensiv.
Also ja, wir auch her. Eigentlich, ja. Von dem her können wir ja, genau.
Ja, haust alle raus.
Hau gerade alle raus. Ja, wir haben ja auch schon einen Flügelspieler Volk gemacht. Ich habe da mein Eis genommen, der hat einen Schweizer ausgestochen, aber der kommt dann auf die Bank. Ich habe den Martin Petrov auf der linken Seite, lang ja bei Servette gsi, nachher grosse Karriere gemacht, jetzt nicht Wolfsburg, aber dort ist er noch ein bisschen gereift, nachher Atletico, Manchester City, Espanyol, bei Bolton auch noch eine Legende wurde. Für mich einer der grossartigsten Spieler, den ich noch so miterlebt habe, gerade in so meiner Anfangszeit, auch bei Bulgarien, sehr wichtig gsi, der Nazi, 90 Spiele gemacht dort. Sehr offensiv auch immer gewesen. Auch können Freistöße schiessen, ist auch wichtig, dass man so einen drinnen hat. In der heutigen Zeit würde ich jetzt auch viele von meinen Freistössen und Eckbällen anbieten. Dann geht es in der Mitte gerade weiter. Einer, der das genauso kann. Über den haben wir sogar mal eine eigene Folge gemacht mit dem Richard Nunez. Ja, für mich eigentlich immer noch das Beste, was ich jemals gesehen habe in der Schweiz spielen, auf der offensiven Mittelfeldposition. Und rechts einen, nein, hat es nie geschafft zum Weltfußballer, aber sicher Afrika-Fußballer vom Jahr, Mo Salah. Ja, ist für mich so ein No-Brainer gewesen, diese Position. Wenn man da jetzt in seiner besten Zeit drinnen gehabt hätte, ja, hätte es, glaube ich, keine bessere gegeben in der Schweiz.
Ja, und da sind wir, glaube ich, schon bei 4 Überschneidungen. Ja.
Doch,
das ist für mich irgendwie klar gewesen. Ich bin einmal auf Transfermarkt und so und ein bisschen Statistiken anschauen. Und dort steht, dass der Nunez per se linke Aussenflügel war.
Ah, okay.
Ich habe ihn eben auch so in Erinnerung. Darum ist er bei mir auf dem linken Flügel. Rechts logischerweise der Mo Salah.
Ja.
Und in der Mitte als Spielmacher habe ich den Xherdan Shaqiri.
Ja. Der hat dich lustigerweise dann als Ersatz eigentlich rechts sein, aber ja, das ist gut. Ist
ja, ich finde einfach, er kommt am besten zur Geltung in der Mitte.
Das ist richtig.
Ja, ich meine, Bayern München, Inter Mailand, wo er überall gespielt hat.
Genau.
Ja. So seine Spuren hinterlassen. Mo Salah, habe ich gesagt, wir können nicht darüber diskutieren. Ja. Hat beim FCB zwar jetzt nicht amigs so glücklich ausgesehen.
Viel
aber gerne, hat, ja. Und beim Nunez müssen wir, glaube ich, auch nicht diskutieren.
Ja.
Sehr offensive Variante, meine drei, deine drei auch.
Ja, definitiv, ja. Ich habe ja wir haben ja beide den Granit, der macht das schon, der Rest. Oder, von dem her.
Genau. Ja, und dann bleibt bei dir, glaube ich, noch einer.
Noch einer,
ja. Ich habe zwei von dem her.
Ja, bei mir, eben da habe ich mich wirklich schwer, da auch nur schon zwei auszuwählen, eben mit einem auf der Bank. Aber es bleibt mein Lieblingsstürmer ever. Auch wenn er ein fauler Sieg war und viel mehr hat können aus sich rausholen. Es ist Kubilay Türkilmaz. Ich glaube, es gibt einfach keinen, der mehr die Torreicher eigentlich gehabt hat. Und eben, wäre er nicht so ein fauler Sieg gewesen, hat er wahrscheinlich noch eine Weltkarriere gemacht. Obwohl, man muss auch sagen, er war bei Galatasaray, Bologna, einer der ersten Spieler, von der Schweiz aus eben nach Italien gegangen ist, nach Galatasaray, auch seine zweite Heimat. Und ja, auch in der Nazi hat er in 60 Spielen irgendwie 34 Goal gemacht. Eben, Top-Stürmer, einfach ein fauler Sieg. Aber ich hatte die Freude gehabt, in Luzern das zu sehen, spielen. Und ja, der hat sich nicht gross müssen bewegen, der hat sie einfach gemacht.
Ja, du hast gesagt, einer von den wenigen, der eine Weltkarriere gemacht hat, musst du da schon ein bisschen widersprechen. Ich habe das Gefühl, meine zwei, die ich im Sturm habe, haben eben auch eine Weltkarriere gemacht.
Nein, ich habe gesagt, von der ersten hätte ich... Nein, also ich habe da einen auf der Bank, der Weltkarriere noch gemacht hat. Dann, ja. Aber ich bin gespannt, wer du...
Ich glaube, der Schappi ist vorher gekommen.
Kann sein.
Bei mir ist nämlich der Stefan Schappi im Sturm und der Giovanni Elber. Giovanni Elber, einfach nur schon wegen seinen weißen Schuhen.
Ja.
Aber sie beide auch... in der Schweiz Spuren hinterher, vor allem nachher europäisch. Und ja, der eine bei Bayern, der andere bei Dortmund. Wenn wir gleich nicht viel diskutieren.
Ja. Ja.
Champions League gewonnen und was auch immer. Und sich in den Teppich eingerollt. So wie sich
und
das gehört.
Einen guten Haken hat er gehabt. Vor allem oder mit dem würde er heute noch, mit dem Schappi-Haken, würde er heute noch Verteidiger aussteigen.
Definitiv. Würde immer noch länger für die Super League, glaube ich.
Definitiv, ja.
Ja, ich glaube, da haben wir zwei schlagfertige Truppen mit 4 Überschneidungen, so wie man ist.
Ja, genau, ja. Jetzt also haben wir natürlich noch eine Bank, oder? Mit Trainer und pro Linie haben wir noch einen Ersatzspieler, oder?
Richtig. Und ich würde sagen, wir fangen euch beim Trainer an.
Mhm.
Und ich fange sonst mal an.
Ja, ist doch gut.
Ich bin nicht irgendwie auf Punkteschnitt oder sonst irgendetwas gegangen. Ich einfach so ein bisschen die Aktualität noch ein bisschen mitfliessen lassen. Und dann müssen wir sagen, es gibt, glaube ich, einen Trainer, der momentan einfach der Trainer ist, wo Schweizer ist, wo man so im Ausland überall wahrnimmt. Und für mich ist der Trainer Urs Fisch. Mhm. Was der bei Union leistet. Muss man lange suchen, bis man so etwas findet.
Da hast du recht, ja. Absolut, ja. Ja, ich habe es ein bisschen anders angegangen und lustigerweise jetzt, wo du es eigentlich sagst mit dem Urs Fischer, weiss ich nicht, wieso ich so stecken geblieben bin eigentlich auf den Punkteschnitt in der Schweiz. Ich hätte ja auch raus können, da hätte sicher ein paar noch dabei gehabt. Aber ich habe den Gregu Gross genommen. Irgendwie ist er als er in der Schweiz war, ist er halt einfach eine mega Autoritätsperson gewesen. Habe ich eigentlich immer recht cool gefunden.
Nicht wegen seinem Schalke-Engagement jetzt?
Nein, Schalke ist jetzt also alles so nach, ja, nicht einmal mehr IB. Ich sage jetzt mal alles nach Stuttgart, also nach 2010 ist er nicht mehr so grossartig gewesen. Aber meine, von GC nach Tottenham ist irgendwie geil gewesen, oder? Ist auch, weiß gar nicht, es hat wahrscheinlich keinen anderen Schweizer Trainer gehabt in dieser Zeit oder jemals jetzt in England. Bei Tottenham gsi. Nachher wird Basel natürlich die grossartige Zeit, fast 500 Spiele, riesen Punkteschnitt. Mit Stuttgart dann noch einmal Meistertitel geholt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, und IB ist dann so, ist dann so, glaube ich, so semi, ist jetzt nicht mehr überragend gsi. Und nachher hat er ja sich ein bisschen aufgegeben und ist in die Wüste gegangen und zu Schalke. Nein, aber ich habe ihn cool gefunden. Er hat auch mit den etwas schwierigeren Charakteren können umgehen. Es gibt ja das legendäre Video aus der Halbzeit, wo er die Ansprache haltet und alle Spieler wie ein Huckel und so können das akzeptieren, wenn man sie kritisiert. Nicht ein Hakan Yakin, und er sagt so, Hakan, nicht als Kritik, nur als Anregung. Hat auch solche können handeln, und ich glaube, das muss man ihm gross anrechnen.
Lustiges Wortspiel. Richtig. Ja gut, ich würde sagen, dann kommen wir schnell auf die Bank und wie gesagt, ich glaube, da gehen wir einfach schnell durch. Bei mir wäre es im Goal, ist das auch der Jan Sommer, da hätten wir wieder eine Überschneidung. Dann in der Verteidigung habe ich Stefan Anschau als Backup von meinen drei, weil der passt, glaube ich, einfach von der Größe her und vom Spielstil von damals. Im Mittelfeld habe ich den Hakan Yakin drin als Backup und vorne den Raphael.
Schön.
Ich denke mal so ein anderer Spielertyp, der aber für mich auch immer wieder in der Schweiz für FCZ oder auch im Ausland für Furore gesorgt hat. Ich finde einfach seinen Spielstil hure geil und muss man einfach mögen.
Ja, sicher, auf jeden Fall. Ja. Ist immer so ein bisschen lethargisch übergekommen, aber ein riesen Fußballer. Also, ja. Hat man immer ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Ja, im Goal habe ich den kurzfristig noch umentschieden, weil ich so gedacht habe, ich brauche einen, der da ein bisschen pusht von der Bank, und habe eigentlich, glaube ich, jetzt den besseren Goal rausgerührt und habe den Steff Lehmann auf die Bank gesetzt, um ein bisschen Emotionen auf die Bank zu bringen.
Also, wenn ich hätte können, einen Deutschen wählen, hätte ich den Roman Weidenfeller genommen.
Ja, der hat auch Erfahrung in dem. Genau. Verteidigung habe ich ja gesagt, habe Patrick Müller auch, habe ich schon gesagt, wieso. Und der Grund ist auch, normalerweise nimmt man noch einen Aussenverteidiger mit, weil die eher müde sind, aber sorry, beim Alioski und dem Lichtsteiner, da musst du jetzt keinen Ersatz
mitnehmen. Nie müde.
Darum habe ich da dürfen einen Innenverteidiger mitnehmen, dass wir auch mit der Dreierkette mal spielen können. Dann habe ich da die Überschneidung. Ja gut, ich habe mich dann entschieden für ein Beitim Kasami. Ein anderer Spielertyp. Ich hatte den mega gern gehabt. Irgendwie hat er nie so richtig komplett gezündet, ausser eine Saison in Fulham, irgendwie hat es mich gedunkt.
Wo ist der jetzt gerade momentan?
Olympiakos Piräus ist er noch untergekommen, aber ja. Weiß auch nicht, irgendwie ein bisschen eine unglückliche Karriere. Ich finde einen riesen Fußballer. Kannst du ihn eben auch überall spielen. Das ist so der Grund, dass ich ihn auf die Bank nehme. Der Kant ist eher im zentralen Mittelfeld. Ich finde ihn zwar offensiv besser. Und da könntest du auch ein bisschen einen anderen reinbringen als der Nunes, ist jetzt in meinem Fall. Und dann habe ich ganz vorne habe ich einen Alex Frey, wenn man das an ihn als Joker kann bringen kann, ist das, glaube ich, auch nicht so schlecht. Oder als Doppelspitze.
Gut, der würde dich auffressen, wenn du ihn als
Spieler bringen. Gut, wir könnten auch.
Und wegen Teamdynamik und so.
Wir könnten es auch umkehren. Frey und Kubi.
Disqualifiziert.
Oder eben Doppelspitze. Frey.
Also die Hausaufgabe für die nächste Sendung nochmal eine Top 11. Diesmal no, eine, die passt. No, ist gut.
Ja, ja, dann halt. Dann halt. Habe ich auch Freude gehabt, die jetzt zusammenzustellen. Es hat sehr viel Freude gemacht.
Gut.
Ja.
Ja, Harmonie ist ja etwas Wichtiges im heutigen Fußball, aber ich würde sagen, die zwei Teams würden sich sicher auf Augenhöhe begegnen, würden um einen Champions League-Titel mitspielen.
Ja.
Und ich, keine Angst.
Wenn man das Alter nicht irgendwie, wenn jetzt alle.
Nein, wenn man überall das Prime wird nehmen, glaub, dann ja, wird das recht geil werden. Und,
ja.
Schlagkräftige Truppe, die da sicher mal in der Super League
gespielt hat. Genau. Ja.
Apropos Super League.
Genau. Die 24. Runde ist gespielt worden in der Super League. Und ja, das hat ja schon fulminant angefangen. Hat dann mit weniger Goal geendet irgendwie im Verlauf vom Wochenende. Wir haben einen neuen Trainer an der Seite. Hat gerade nicht letztes Mal gelangt, dass wir den noch reinnehmen können in unsere Aufnahme. Ja, wenn der neue Cheftrainer bei Sion Betoni, oder Betoni, ich weiß gar nicht, wie man genau aufspricht. Erst Cheftrainer, Engagement. Man holt wieder ein bisschen grosse Namen, wie immer in Sion. Er war Assistent von Zidane.
Ist Assistent von einem grossen Namen?
Genau, also. Dann denke ich so, ja, okay. Weiß nicht, ob ich jetzt den geholt hätte, ich glaube nicht, aber wir kennen ihn ja einfach nicht, also ich kenne ihn nicht. Und gibt irgendwie lustige Interviews, hat es mich gedacht am
Spiel. Und man erhofft sich ja von einem Trainerwechsel so neue Inputs oder vielleicht irgendwie eben, dass irgendwie etwas Neues kommt oder so. Aber nach zwei Minuten in dem Spiel habe ich das Gefühl gehabt, es hat sich gar nichts verändert, weil einer von IB hat geschossen und im Strafraum steht Elia ganz allein und sieben stehen rundherum. Das haben wir auch schon in den letzten paar Spielen von Sion diskutiert. Ja. Zuteilung hinten stimmt einfach hinten und vorne nicht. Und ja, klar, das kann der Neue jetzt noch nicht gerade zack, zack ändern. Aber er heisst ja Betoni. Vielleicht hat er mal den Beton anmischen. Vielleicht kann er das nicht mit dem Team.
Ja. Ja, also, was er vielleicht könnte beibringen, wenn er Defensivcoach ist, der Lavashi. Deckt, ist recht lustig in der Verlangsamung, siehst du, der Lavashi deckt den Elia hinter dem Mann und weiter entfernt vom Goal. Fabio, du bist ja auch Aussenverteidiger. Machen wir das so, in dem Fall, als Aussenverteidiger in der Moderne jetzt?
Wenn man will Goal bekommen, ja, macht man
genau,
das so.
Definitiv. Sehr spannend gewesen. Sehr spannend.
Nein, ja eben, wie gesagt, das stimmt einfach hinten und vorne nicht. Und so kommt natürlich IB extrem schnell zu einem Goal. Zu der Führung, die ihnen eine Karte gespielt hat. Wie ich muss sagen, in diesem Spiel allgemein habe ich das Gefühl gehabt, IB mal wieder so, wie man es kennt.
Mm-hmm. Ja,
so selbstsicher und das Zeug zusammenfahren. Klar, es hat ein bisschen Glück gebraucht, aber manchmal habe ich das Gefühl gehabt, doch, hey, das ist klar eben. Ich weiß nicht, ob IB so stark gewirkt hat, weil sie auch so schwach war. Oder so.
Sicher.
Aber man weiß es nicht genau. Sie haben auf jeden Fall mal gezeigt, wieso dass sie zu oberst in der Tabelle stehen mit Abstand und wieso das so ist.
Ja, sie haben ja aus allen Rohr geschossen. Also ich habe gesehen, irgendwie 35 Schüsse. Nicht alle aufs Goal natürlich. Irgendwie vier grosse Chancen. Hat vier Goal gegeben. Irgendwie 500 Pässe gespielt, wo sie ja 160 gespielt hat. Also, ist jetzt zwar kein Effizienz-Dings, aber ich meine, grundsätzlich, man zeigt schon auch mit 70% Ballbesitz. Also, da hat einfach, hat man sie ja einfach mal überfahren und,
Ja, und das spielt natürlich auch eine Rolle, dass man sich beherrschen kann. Und oder dafür von einem neuen Trainer, wo man sich beweisen. Ich weiss nicht, ob der Monsieur Sio einfach zu motiviert war. Ich habe es vorher angesprochen mit den Flattern. Da wäre schon mal fast eine rum gewesen. Er hat es versucht.
Ja,
er hat ihn zwar nicht getroffen, den Tessiger. Das war irgendwie eine komische Situation gewesen.
Zweimal nicht getroffen.
Zwei, dreimal versucht. Also, es sieht halt schon sehr, sehr dumm aus. Und anscheinend gibt es eine rote Karte, wenn man es nur schon versucht. Und die Bewegung ist ganz klar da. Man sieht sie. Da muss man sich nicht wundern, wenn man das vor dem Schiri macht, wenn der Schiri zurückschaut. Es ist halt einfach auch ein bisschen dämlich.
Sehr, ja. Aber, also für mich war es eigentlich das Erste, dass ihr die Hand wegschlägt, oder? Aber es ist halt, also Minimum das zweite und drittes Mal müsst ihr es ja eigentlich nicht machen, denn also das ist sicher nicht klar. Ja, und das tut natürlich weh nach 25 Minuten, das hilft natürlich dir auch nicht.
Nein, definitiv nicht. Und eben, wie man will, dann kommt IB halt zu seinem Spiel. Sie haben dann nicht den Verwaltungsmodus geschaltet, sondern das Gefühl, nein, in der Pause auch das Interview gewesen, in der Pause war schon 2-0 gewesen, wo der Cäsiger gesagt hat, hey, dann müssen wir jetzt unbedingt 3-0 machen und das ist der Sack zu.
Ja. Das hat ja gefällt, oder, in den letzten Wochen irgendwie, oder? Das ist ja das, was wir immer ein bisschen gesagt haben. Wieso schaffen sie es nicht, den Sack zuzumachen? Und ja, jetzt, ja, eben,
Sie haben auch ein paar Wechsel in der Mannschaft gehabt, das habe ich interessant gefunden. Sie haben vorher mit Melia und Meiten gespielt. Ja. Monteiro war draussen gewesen, und Sami war auch draussen gewesen. Ja. Und ich finde, der Wechsel von Melia zu Monteiro hat schon viel Dings gebraucht, weil klar, Melia hat 2 Goal geschossen.
Ja, ja.
Haben wir alles richtig gemacht als Trainer.
Mhm. Eben, Fasnacht ist ja, glaube ich, auch reingerückt. Immer, ich glaube auch, oder? Mhm. Lauper, ja auch. Der Lauper hat ja ein geiles Spiel gemacht.
Rieder hat sowieso gespielt. Also, ich meine, yeah, wenn man schon von denen Namen redet, dann.
Yeah.
Aber eben.
Ja.
Er hat
ja
noch
das
2-1 gemacht.
Genau. Ja, Elia hat ja noch das 2-1 gemacht.
Der ist so schnell, viel schneller am Ball als der Iapacchino. Iapacchino heisst er, glaube
ich. Ja, genau. Ja, gut, der hat dort, ist auch ein bisschen fies, oder? Ist auch nicht mehr der Jüngste, ich glaube 32. Und der sieht natürlich als letztes Mal ein bisschen alt aus. Aber was ich eigentlich dort an diesem Goal mega gut finde, wie lange der Eaton Geduld hat, bis er den Pass spielt, oder? Bis der Elia nicht mehr im Offside ist. Man muss schon sagen, Elia, komm aus dem scheiß Offside raus. Also, hätte ich irgendwie wahrscheinlich geflucht und hätte auch wahrscheinlich viel zu früh gespielt. Und das, ja, das ist schon klasse. Jetzt auch vom Eaton, wo man jetzt wieder gesehen hat.
Ja, aber wenn du sagst, einen Eaton hast, hast du halt nicht nur einen, der weiss, wo das Goal steht, sondern eben auch weiss, wo seine Mitspieler stehen. Und ich finde, das sehen wir jetzt in dieser Saison sehr häufig. Ja. Und Samé und Eaton beide schauen auch sehr, gönnen es auch dem anderen Sturmpartner, dem jeweiligen Sturmpartner. Und ja, also,
ja,
dass die zwei gefährlich sind, müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Ja, und dann gehst du mit einem 2-0 in Pause und Sio ist ja dann nicht wirklich um eine Reaktion fähig gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nein, es hat ja fast noch früh, also es hat ja eben nach dem Abpfiff.
Also wir gar nicht alles besprechen, nein, was noch alles können passieren, weil ich glaube, man hat es relativ schnell gehandelt, das Spiel.
Ja, eben, es ist so einseitig gewesen, also es ist eben nie gefährlich und eben da hat es, eben der Rieder hat ja noch das Goal gemacht, der Lauper, ja zwei, ja, das erste ist ja der Lauper, wo er aus der Tiefe und der Vorlage vom Nsame. Ja, einfach
so geil, oder?
Es war ein schönes Spiel gewesen. Und das Zweite ist ja einfach nur eines geiler, oder? Irgendwie der hure Hammer, der Weitschuss. Also, ah gut, dort hat er auch viel zu viel Zeit, aber es ist auch 86. Minute. Ja, und man muss ehrlich gesagt sagen, Sio ist eigentlich hinten doch sehr, sehr kompakt gewesen, weil wenn man sieht, wenn die Goal passiert sind, man hat doch eine gewisse Zeit gehabt, wo man kein Goal bekommen hat, wenn man das positiv werten. Sehr viele Blocks hat gemacht, also sehr viele Bälle geblockt, die nicht aufs Goal gekommen sind. Ja. Von dem her, wenn man etwas Positives rausnehmen will, kann man vielleicht das, oder, dass sie nicht komplett eingebrochen sind, weil das Spiel hätte es wahrscheinlich auch etwa 8-0 können verlieren, ganz ehrlich.
Eben, wie gesagt, Ohrfeige. Ist es trotzdem für den neuen Trainer, wenn du so in Start ist?
Genau.
Aber ja,
genau. Ich würde sagen, gehen wir zu der besten Mannschaft 2023, die auswärts in Lugano gespielt hat. Und
ja, aber so, wenn es so wäre, wenn die so würden spielen, wäre für mich Lugano ein Spitzenteam.
Ja, wäre auch angenehm.
Das ist das Lugano, was wir noch im Kopf hatten. Die huren Umschaltmomente einfach mega stark umgesetzt. Klar, die FCZ hat am Anfang ein bisschen mehr vom Spiel gehabt, aber wenn sie losgelegt haben, dann sind es 3 Pässe oder 2 Pässe gewesen, und dann sind sie davor gewesen. Und das ist ja schon mega heftig gewesen, wie Lugano im Umschaltspiel überfallartig die FCZ einfach unter Druck gesetzt hat.
Ja, und dass sie das einfach können irgendwie noch und dass sie so, eben jetzt die letzten paar Mal einfach nicht gezeigt haben, also sicher etwa 4-5 Spiele, wo sie einfach nichts so gezeigt haben und ja, das hat mich ehrlich gesagt sehr überrascht, muss ich schon sagen.
Ja, und es ist nicht so, dass der FCZ ja keine Chance hatte, mit dem Boronjasevic, glaube ich, einen Lattenkreuztreffer gehabt, also sie haben es schon auch probiert, wenn sie dort natürlich ein Goal schießen, dann kommt das wieder. Ja. Vielleicht geht dann das System Lugano noch ein bisschen zusammen, aber sie haben dann halt einfach weiter powered und, also, wenn sie den Ball gewonnen haben, schnell umgeschaltet haben und, ja. Aber eben, wie gesagt, wir haben einen Spieler, der gar nicht, ein Botani, der ja momentan, glaube ich, gar nicht so spielt.
Nein.
Dafür haben sie vorhin innen ihr Trio mit dem Aliseda, mit dem Zela, mit dem Steffen und, wer mir auch mega gut gefällt, ist der Maček.
Ja, bitte, ja. Sabatini ist jetzt das Spiel auch wieder gut gewesen. Ist so die letzten Spiele, hat er eher ein bisschen unterperformt irgendwie. Oder hat ja müssen gegen vorne schaffen, was einfach keinen Sinn macht, eigentlich. Obwohl, jetzt, wenn man das anschaut mit einer Vorlage und einem Goal, könnte man sagen, ja, der stellt ihn auch aufs Zähne.
Den könnte man auch den Dumbia bringen, wenn der so performt.
Ja, das ist definitiv so, ja. Ja, eben
es aber hat ja. Es hat ja das Goal gegeben, eigentlich. Ja. Dumbia auf Aliseda, das war aber auch minim Offside.
Ja.
Aber der Aliseda hat gesagt, hey, pff, das ist mir sowas von egal, dann mache ich halt einfach den Nächsten.
Ja, schöne Vorlage vom Sabatini.
3 gegen 3 Situation habe ich mir notiert, also auch wieder da, oder? Also, man war nicht bereit gewesen, und wenn die 3 Angreifer sind so schnell und so kombinationssicher und die 3 Verteidiger vom FCZ haben in dieser Situation halt einfach nicht gut ausgesehen. Sie haben von dem Kombinationsspiel erwartet, habe ich das Gefühl, und darum haben sie mal in Seda gesagt, ja, lauf doch du, aber dass der eben auch laufen und schiessen kann.
Es war noch ganz minim abgefälscht vom Camberi, oder? Das ist natürlich dann auch fast unmöglich, um den dann heben für einen Brecher, aber ist auch sehr schön rausgespielt gewesen.
Was wir auch noch erwähnen, gell, wieder fast 2000 Zürcher zu Lugano. Also,
in dem Fall haben sie 3000 Zuschauer gehabt.
Ein Zuschauerrekord.
Nein, sie haben 4500 Zuschauer natürlich gehabt.
Ist Saisonrekord, oder?
Ist wahrscheinlich Saisonrekord. Ja, es sind ja 2 extra Züge aus Zürich. Von dem her, ist schön, was Zürich aktuell mobilisiert, ist schön, dass das das auch zieht, oder? Das ist einfach schade, wenn es leere Stadien sind, da haben wir nachher dann sicher ein Beispiel, wo wir auch am Sonntag darüber reden. Genau.
Ja, und eben wie gesagt, mein FCZ ist es gelaufen bis zu dem Spiel und das ist jetzt ein kleiner Rückschlag gewesen, wobei eben, sie haben das letzte Mal, glaube ich, wo sie verloren haben, ist auch im Cornaredo gewesen, gegen Lugano, jetzt wieder Cornaredo, ja. Wissen wir alle, ist nicht so einfach, dort Punkte zu holen. Aber sie haben auch ein bisschen zu wenig gemacht, finde ich.
Ja.
Also die Offensive ist zu wenig in Gang gekommen. Man hat zwar ab und zu mal ein bisschen probiert, aber Lugano hat das in der zweiten Hälfte dann einfach auch sau abgerührt gemacht.
Ja, also ich habe mir da auch nicht viel aufnotiert. Also es sind so Halbchancen nachher gewesen vom FCZ, wo da Kita und Tosin ein paar Chancen hatten. Aber wir können vielleicht noch erst Halbzeit zutun. Eben dort hat es ja noch das Goal gegeben in der Nachspielzeit von der ersten Halbzeit. Eben Sabatini und Dean Roman Maček hat flache Flanke in den Strafraum. Was dort, glaube ich, schon auch noch wichtig war, dass der Aliseda schön durchgelassen hat. Darf man fast noch die Hälfte vom Assist auch ihm geben. Und Sabatini nimmt ihn direkt. Ich glaube, mit dem, als der Aliseda über den Ball geht oder den durchlässt, hat er, glaube ich, alle irritiert und das sehr schön rausgespielt, wirklich.
Wie du gemerkt hast, habe ich den Match schon abgeschlossen.
Es ist abgeschlossen. Nein, also gut, ich habe mir 2 Sachen notiert, das kann ich vielleicht sagen. Nach der Pause...
Nein, darfst du nicht sagen.
Okita, Flanke auf den Tosin. Wenn er den würde durchlassen, wahrscheinlich auf den Marquesano, wäre es gefährlicher, obwohl der Aprella dort ist. Und nachher hat es auch ein paar ungefährliche Sachen gegeben. Erste Niederlage für FCZ in diesem Jahr. Abwärtsspirale, Fragezeichen, nach einem Unentschieden. Jetzt eine Niederlage, sollte es wahrscheinlich nicht dramatisieren.
Du hast gesagt, eben erste Niederlage.
Ja.
Und das ist eine super geile Überleitung zum nächsten Match.
Ja, dort hat es die erste Heimniederlage für Servette gegeben. Wir haben das 20-jährige Jubiläum vom Stade de Genève gefeiert mit grandiosen.
Auch noch recht ironisch, gell, dass du dann das erste Mal verlierst.
Ja, genau. Und auch mit voller Hütte, mit 6.800 Fans. Oder habe ich so gedacht, aber wenn du schon 20 Jahre Stade de Genève hast, kannst du dann dort nicht wieder irgendwie so eine Aktion machen. Schönes Wetter. Servette.
Also, das Spiel wäre auch geil gewesen, eigentlich. Perfekt zuschauen.
Botte, definitiv, ja. Ja. Da gibt es wahrscheinlich ein paar Sachen zu erzählen. Was ich mir als erstes aufgeschrieben habe vor dem Match, es hat wieder mal geheissen, der Rasen sei sehr gut. Da muss man nicht darüber jammern, dass der Rasen schlecht ist. Das hat sie in letzter Zeit halt bei diesen Temperaturen, Schnee und allem, sind schon die Rasen ein bisschen schlecht. Aber der ist jetzt sehr gut gewesen. Da habe ich schon Freude gehabt, da gibt es keine Ausreden.
Aber interessant, das sind ja auch, wie auch schon oft erwähnt, das sind die 2 Mannschaften, die eigentlich per se mit so ein bisschen mit der Effizienz kämpfen haben. Und man hat in der ersten Halbzeit auch gesehen, warum das so ist.
Ja,
es ist ja schön und gut, wenn man denen zuschaut, wie sie da wunderschön den Ball hin und her spielen, ja, und allein vor dem Goal stehen und es dann nicht fertig bringen, den Ball reinzubringen. Ja, es ist schon ein bisschen sinnbildlich gewesen für das, was die zwei, und dass dann am Schluss ein Penalty das Spiel entscheidet, ist ja auch irgendwie klar gewesen, wenn zwei Mannschaften, ja, gegeneinander spielen, wo es nicht schaffen, das Goal zu schiessen.
Ich habe es super gefunden, bei der ersten Chance, wo der Dorn allein vor dem Goal war, dass der Pflücke dort rettet, da habe ich so gedacht.
Ja, aber das ist Weltklasse, gerät sich vom Pflücke. Und der Pflücke ist ja nicht per se der Defensiv-Spezialist.
Nein, aber ich habe mir das aufgeschrieben. Okay, der Dorn, was macht der dort vorne? Was macht der Pflücke dort hinten?
Aber, das hat einfach gepasst, oder?
Das hat passt, ja. Ja, und nachher eben zwei Kopfball an Pfosten und an die Latte von Servet.
Stefanovic ist halt per se einfach ein Assistgeber.
Ja, aber ich
habe. Er macht alles richtig, ja, bei dem Kopfball, ein bisschen tiefer, und dann ist er drin.
Ja.
Und dann ist das erste Goal gegen den Lorenz aus dem Spiel raus.
Genau, ja.
Die Serie ist ja auch noch weitergegangen, oder? Also, wenn wir bei Serie schon gerade sind.
Sorgic hat ja auch noch an die Pfosten geschossen. Dort hat auch der Dorn. Ist immer, der Dorn ist einfach. Eben, er ist ein sehr guter Spieler. Aber er ist wie zu fest in diesen Abschlüssen noch involviert gewesen. Eben dort spielt er auf Sorgic über. Der ist zwar gut gewesen, aber ja. Und nachher war Halbzeit gewesen, und dann, nachher zweite Halbzeit angefangen, hat es einen Konter gegeben von Belocco, wo ich geflucht habe, wo ich denke, der muss er doch in die Mitte spielen, statt den selber abschliessen.
Oder den Ball aufs Goal bringen.
Oder den Ball aufs Goal bringen, und nachher pfeift irgendjemand, und ich habe es nicht verstanden, und ich würde ihn auch jetzt nicht geben, den Penalty, ich weiss nicht.
Das ist auch wieder so eine Situation, wenn man sie, glaube ich, regeltechnisch anschaut, kann man den Penalty geben. Aber für uns zwei, und ich glaube eben, da haben wir auch schon öfter diskutiert, ich finde einfach da wieder, also.
Es ist sinnlos.
Es ist kein Penalty, nein. Es ist ein Foul, ja. Aber der Ball ist ja weg, die Torschance ist nicht mal per se vereitelt worden, weil er hat ja vorher schon abgeschlossen, der Ball ist neben dem Goal vorbei, und dann kommt das Foul. Ich finde einfach.
Und auch nicht verletzungsgefährdet, obwohl er hat nicht so gut ausgesehen am Anfang, aber ja.
Nein, das schon nicht. Ja. Aber ich finde auch, dass da der Penalty die falsche Lösung ist für die Situation, weil es ist ein Foul, und das, wenn das im Mittelkreis passiert, dann gibt es nichts, und dann ist es auch nicht gefährlich. Und im Strafraum, in der klar, wir wissen es, aber echt, eben.
Aber sind wir uns einig, es ist die einzige Möglichkeit, dass sie in dem Spiel ein Goal geben können, oder? Also wirklich irgendwie ein Penalty. Also irgendwie, klar hat es Chancen gegeben, aber eben, wie gesagt, einfach zu ineffizient am Schluss.
Ja, definitiv. Aber eben, mit einem indirekten Freistoß hätte ich gut können leben und finde, dass das ein super Mittel für so Situationen, und da hat es einfach kein Goal gegeben im Spiel.
Genau, ja. Ja, und nachher hat es mich gedunkt. Es war so ein bisschen, aus meiner Sicht, ein bisschen ein Bass gewesen, irgendwie nach dem Goal. Habe ich mir irgendwie so ein bisschen notiert gehabt. Ich habe mir dann erst so ein bisschen die Schlussphase, so die letzte Viertelstunde, wo ich mir aufgeschrieben habe, dort hat der Klitsche mit dem Kopf noch eine Chance gehabt, wo er neben das Goal köpft, wo ich denke, der muss Minimum aufs Goal, wenn eigentlich nicht ins Goal. Aber ja, Thibaut Klitsche, eben, ich weiss nicht, vielleicht noch kurz ein Sendehinweis, Heimspiel von Blue, obwohl Blue ist aktuell nicht gut zu sprechen drauf, wegen ihren Preisen, hat Heimspiel, die Talksendung ist der Mario Frick gewesen, haben sich ein bisschen über das geredet gehabt. Stürmer, eben wie ein Klitsch im Training sehr viel Goal treffen, aber einfach in diesem Spiel das einfach lassen liegen. Ist zum Schauen ein sehr sympathisches Interview, aber ja, Thibaut Klitsche, ja, wird wahrscheinlich einfach nicht mehr der Torschütz vom Dienst, wenn er vielleicht auch eingesetzt wird.
Eigentlich müssten wir über den Match gar nicht reden, weil das ist ja das Verfahren hängig betreffend Servet. Vielleicht geht es ja als 3-0 vorweg, und dann sind alle die Szenen, die wir jetzt besprochen sind, einfach für nichts. Ich weiss nicht, wie das dann läuft mit diesen Sperrinnen, weil es hätte.
Ja, die müssen wir fast wieder zurücknehmen, oder?
Ja, eben wie hier könnte man wieder ein bisschen Oscar-mässig, wieder ein bisschen die erste Gelbrote für Mbabu. Mbabu spielt, hat nicht einen guten Match gemacht, finde ich allgemein. Wird natürlich mit diesen beiden Szenen, Penalty und dann die Gelbrote. Aber auch sonst habe ich das Gefühl gehabt, es war nicht immer stilsicher gewesen, auch Feldpass. Und,
ja, also es war ein bisschen unmotiviert gewesen, jetzt auch die Szene dort, wo noch Schari auf dem Fuß steht. Eben beim Penalty muss man ja irgendwie die gelbe Karte geben, sonst kann es irgendwie gar nicht legitimieren. Und ja, also da war es ein bisschen plump gewesen, die dort zu holen. Ja, und nachher habe ich mir aufgeschrieben, vor ein paar Wochen immer so gesagt, ja, Luzern ist einfach kein reifes Team. Und nachher habe ich mir aufgeschrieben, wow, ist das Team reif, wie das gespielt hat, irgendwie so in der 80. Minute, 85. Minute rum, wo ich so dachte, okay, die spielen gut hinten rum, können den Ball behalten. Und nachher ist irgendwie die letzten 5-6 Minuten, man hat ja viel Nachspielzeit gehabt, wo die Mannschaft wieder geschwommen ist und Angst gehabt hat vor dem eigenen Erfolg, wo ich muss sagen, uff, ich bin froh,
das dass... Gegen, und das gegen 9, weil ja der Crivelli den auch noch vom Platz hat müssen, ja. Weil er sich nicht ganz einig war mit dem Becker nach einer Szene im Strafraum. Und vielleicht hätte er ihm einfach noch näher wollen, etwas sagen. Schiri hat es dann aber als Kopfnuss tangiert. Kann man, glaube ich, so sehen.
Ja, Becker wobei,
ich finde, in der Situation dort, es tun beide, oder? Also, ich meine, der Klammergriff vom Becker ist auch nicht wahnsinnig etwas Sympathisches.
Also, eigentlich müsstest du beide, wenn schon, wegstellen. Oder beten einfach Geld geben, wie auch immer. Also, gut, nein, gut, der Kopfschuss, ja, muss ihm schon rot geben. Und, ja. Vielleicht hat er einfach das gesagt, dass ein Klammergriff nicht gefährlich ist und der Kopfstoß schon, aber, ja.
Vor allem, willst du so einen so nah bei dir? Ich weiss nicht, wieso du den so nah zu sich gepackt hast in dieser Situation. Ich
würde ja, hier weg.
Normalerweise schüttelt man dich einfach eher weg, oder?
Also. Ja, und vor allem so einen wie der Crivelli so nah, der also so ein Fetzen ist. Und ich meine, Becker ist zwar gross, aber alles andere als breit. Ja, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ich weiss eben nicht genau, ich habe es jetzt gar nicht mehr recherchiert, aber du hast vorhin gesagt, je nachdem noch ein Verfahren, das zu einem 3-0 kommt, ich weiss nicht, welcher Spieler, ich habe dir ja zwei geschrieben, wo ich nicht ganz sicher bin, welcher das echt ist. Ich habe mir einfach aufgeschrieben, da der Hussein Douati, könnte ja einer von denen sein, das ist der Franzose gewesen, der reingekommen ist. Den habe ich recht geil gefunden, hat recht Schwung gebracht, ist zwar ein bisschen brotlose Kunst gewesen, aber hat ein bisschen... Ja, ein paar gute Dribblings reingebracht und hat ja dann auch noch die gelb-rote Karte vom Mo Dräger auch noch provoziert, sage ich jetzt mal.
Ja, aber ich glaube, es ist der gewesen, ja. Darum eben, was wird passieren, wenn und wie und was. Und ja,
wir sind
gespannt.
Meier
also, nein, gespannt eigentlich gesehen, nee, das ist eigentlich
nein,
egal.
Ist egal, ja.
Aber das Einzige, was nicht egal wäre, wäre ein Torverhältnis von Servette, weil dann wäre es minus 3, jetzt ist es minus 1 und das als Zweitplatzierter in einer Meisterschaft habe ich noch nie gesehen in meinem Leben.
Nein,
absolut
es
kurios. Ein negatives Goalverhältnis hast und du bist Zweiter in der Tabelle. Aber es passt alles ein bisschen zusammen zu diesen nächsten Abständen und sie haben, glaube ich, auch ein Drittel von dem Match nur gewonnen und sind damit Zweit. Also es ist irgendwie, ja.
Ja, genau, sind acht Match gewonnen, 11 unentschieden halt.
Ja, ich kann rechnen, Adi, ist okay.
Du schon, ja, aber weisst, ich mache das Kundenservice für unsere Hörer. Entschuldigung, dass ich euch das nicht zutraue. Gut.
Nur wenn du es nicht kannst, heisst das nicht, dass alle anderen nicht können.
Das ist sogar so. Ich habe es eigentlich wegen mir gemacht. Das ist.
Aber ich rette dich jetzt in dieser Situation und wir gehen eins weiter.
Das ist doch super, ja. Wir haben da GC gegen Vinti wieder Kantons, Duell. Gibt es in letzter Zeit recht viel. Oder Vinti muss relativ viel spielen. Ja, eben, wir haben ja vor ein paar Wochen über Floskeln geredet. Ich würde sagen, ein umkämpftes Spiel im Mittelfeld in den Anfangsminuten ist einfach nicht viel gelaufen, rechts und also in den Strafräumen. Aber mich hat es eigentlich trotzdem noch ein gutes Spiel gedunkt. Und ja, viel ist...
Besser als erwartet.
Besser als erwartet, aber eben, viel ist nicht passiert. Eben, ich habe eine Chance hat es mal gegeben nach einer halben Stunde, aber die ist so eine halbe Chance, die willst du gar nicht darüber reden, aus ihren Ecken raus.
Ja, was man vielleicht noch sagen ist, dass Vinti sehr viel hat müssen wechseln in der Stammformation.
Ja.
Es sind, glaube ich, relativ viel verletzt oder gesperrt gewesen. Also wirklich, da sind neue Kräfte zugekommen. Und vielleicht hat das auch ein bisschen dazu geführt, dass es eben nicht so gelaufen ist, wie man das von Vinti ein bisschen kennt.
Ja, also eben, meine, es ist krass, eigentlich der Bus eigentlich wie als Zehner müssen spielen, der Abedini auf dem Sechsi, der Arnold hat müssen in die Innenverteidigung, also es ist schon, ja, also es hat sich schon ein bisschen durchgemischelt, ja, muss man sagen. Ja, und dann...
Hat man das auch gesehen,
dass
die Abstimmungen nicht ganz passen in der 51. Minute. Wobei, eben, man muss auch sagen, dass der KAB den Ball schön spielt auf der Bolla und der hat dann auf der rechten Abwehrseite sehr, sehr viel Platz.
Ja, dort schläft der Schettin ein bisschen, würde ich sagen, weil du siehst eigentlich, die sind beide auf gleicher Linie. Ich würde sogar sagen, er ist nicht mit dem Rücken zum Goal, also er hat eigentlich noch Anlaufzeit gebraucht, aber einfach, glaube
Ja, sagen wir, der Angreifer hat halt einfach den Vorteil, dass er vor der Richtung rennt und so vielleicht einfach den Vorteil ausnützt. Ja. Hat dann viel Platz. Und eben, ich habe vorher gesagt, viel Platz und dann schießt er passt er nicht mit. Und jetzt ist der Dada schon von der hat viel Platz.
Ja, und dort wäre eben der Arnold, der halt eben vielleicht halt noch seine Position im Mittelfeld kennt. Und ja, das, eben, kann man so gut erklären.
Und dann war es 1-0 für GC, wo ich finde, man darf sagen, okay, kann man sagen, ist ein bisschen verdient.
Ja,
würde ich sagen. Das Gefühl, GC hat ein bisschen aktiver gespielt in der ersten Halbzeit.
Würde ich schon sagen, ja. Also, man muss schon sagen, in der ersten Halbzeit hat GC zumindest Chance gehabt, das Goal zu machen. Vinti hat irgendwie, mögliches Goal von 0,02, also wenn man auf Statistiken weggeht, also das war gar nichts. Also jetzt, rein aufs Goal kommen. Spielerisch habe ich das nicht so schlecht gefunden, wie es das statistisch tönt, offensiv. Aber es ist einfach nicht viel gekommen. Aber man hätte ja können wechseln in der Halbzeit. Das ist immer ein Mittel. Und da hat man einen Sechser rausgenommen mit dem Corba und hat Francisco Rodriguez eingewechselt. Auch einer, der nicht immer spielt. Und der hat nicht lange gebraucht, zum warm werden. Die Giusto.
Man hat ja ein bisschen Angst gehabt, dass das Spiel mit 1-0, weil
in
diesen zwei Mannschaften, also GC schießt ja nie mehr als ein Goal. Und Winterthur ist auch so 1-0 so ein kleines Standardresultat. Also ich habe schon gedacht, vielleicht gibt es noch ein 1-1, aber das ist dann vielleicht einfach das Höchste von den Gefühlen.
Ja.
Ja, Francisco Rodriguez, aber auch wieder schön.
Ja, die Giusto hat dort den Losli vernascht, wo der grosse Bundesliga-Star oder kommende Bundesliga-Star hat er vernascht und guter Pass in die Mitte und dort auch wieder der Bus lässt den Ball durch. Und dann auch in der Riesenhammer. Also wie ein Copy-Paste einfach von der anderen Seite, wo Lugano-Goal einfach noch ein bisschen schärfer geschossen von Rodriguez.
Das ist etwas, wo mein Trainer im Fußball immer sagt, lauf mit dem Ball an die Grundlinie und dann spiel ihn in den Rückraum. Ja. Das kannst du fast nicht verteidigen und das hat jetzt an diesem Spieltag oft zu gefährlichen Szenen und auch oft zu Goal gefühlt, also geführt von dem her.
Hat die Trainer recht.
Ja, müsst das öfter machen.
Das öfter machen, genau.
Oder man hat das Gettine, der halt einfach vorne innen rumwuselt und 7 Versuche hat, bis er mal ein Goal geschossen hat.
Ja, und noch der Arnold anschießt und dann per... Also Bolla schießt Arnold eigentlich an und es geht rein, kommt auch mit Glück eigentlich an den Abpraller. Ja, klar, man muss auch dort stehen und verwandelt.
Und das ist ja das Komische an dem Spiel, dass es 2 Goal geht für ein Team. Das hätte man so nicht können ahnen. Und von dem her, ein bisschen glücklichere Match für GC.
Ja, man hätte können noch für das Goal-Verhältnis noch etwas machen. Der Morandi, wenn er nicht nervös geworden wäre, es war ganz eine kuriose Szene gewesen, klar. In der 80. Minute war natürlich Vinti auch voll im Angriff gewesen. Der Schmid haut einfach den Ball hinten aus und der Morandi will ihn über den Goalie löpfen, über den Kuster. Aber dort, alle, die schon mal Fußball gespielt haben, wissen, wenn man den Ball dann mit dem Schienbein trifft, das sieht immer peinlich aus. Das ist so doof. Und das hat dort auch sehr doof ausgesehen, muss man sagen.
Und Vinti hat da nicht wirklich etwas können, keine Reaktion zeigen, finde ich. Also auf das Goal von GC sind sie nicht wirklich bereit gewesen, irgendwie noch mehr zu investieren, finde ich. Und das ist ein bisschen, es wäre vielleicht mehr drinnen gelegen, ich weiss nicht, ob sie nicht mehr können und, aber.
Ja, es hat auch nicht mehr so klare Chancen gehabt. Sie sind halt eher von außerhalb vom Strafraum eigentlich zu Schüssen gekommen. Und das ist halt schwierig, oder? Ich meine, es ist einfach für den Goalie auch nicht so schwierig, den Ball dort zu haben. Eben wenn du noch Sicht hast und alles. Und ich glaube, es ist nicht unverdient, anhand von der Chancen, die man gehabt hat und wie man gespielt hat. Und eben, vielleicht auch erklärbar, eben, man hat viele Auswechslungen gehabt bei Vinti. Und,
Big Points für GC. 6 Punkte Spiel gewonnen, wenn wir schon bei Floskeln sind.
Richtig, ja. Ja, ist wichtig gewesen. Eben, ich meine, Vinti ist weiterhin letzt mit Sio Punkt gleich. Meine GC hat jetzt 5 Punkte Vorsprung, 3 Punkte Vorsprung noch auf Zürich. Das sind sehr wichtige Punkte, ja.
Wo es auch wichtige Punkte zu verteilen gegeben hat. Weißt
in der Tat, in Basel. Und ich glaube, da können wir auch ein bisschen über gewisse Szenen reden.
Nein, müssen wir nicht.
Müssen wir leider, ja.
Aber ich muss sagen, als Zuschauer, den Match zu verfolgen, sensationell und super gewesen.
Ja.
Da ist ja immer etwas gegangen. Mhm. Und starker FCB.
Ja, auch sehr gut angefangen.
Sehr starker FC St. Gallen, der da aufeinander getroffen sind und wie man es kennt, gell, Achtung, fertig, los, ich glaube, das müssen wir gar nicht mehr erwähnen.
Nein.
St. Gallen wieder mit ihren Nadelstich, den sie setzen, mhm. FCB mit ein bisschen mehr Ball, habe ich das Gefühl gehabt.
Sie haben ja auch, eben, das hast du kurz angesprochen gehabt, sie haben ja jetzt auch mit dieser Dreierabwehr gespielt gehabt, St. Gallen
zuerst. Wie immer.
Nein. Wie immer.
Also St. Gallen, nein, der FCB. Gallen,
ja, der FCB auch wieder, ja. Aber jetzt St. Gallen hat das erste Mal, haben, wie man in der schönen Trainersprache sagt, gespiegelt. Ich weiss nicht, ob sie gewusst haben, dass die anderen auch mit drei spielen, aber es ist auch nicht mehr so schwierig zu herausfinden, weil sie jetzt das immer so spielen. Ja, hat irgendwie gut geklappt. Wir kommen dann vielleicht auf eine Szene, die nicht so geklappt hat, aber das war individuell und nicht am Spielsystem. Ja, also ich habe mir aufgeschrieben, Endoy hat eine Chance gehabt, wenn am Ziggy gescheitert ist. Und nachher habe ich schon...
Moses war motiviert, hat man gesehen.
Ja.
Und immer wieder Aktionen gehabt, wo man die Füße im Spiel gehabt.
Und dann habe ich nach einer halben Stunde ein wunderschönes Goal von Amdouni, wo er dürfte.
Also eben, nochmal nur so einen Nachtrag zu dieser Situation von Endoy. Also Ziggy. Also.
Ja, sicher. Sicher.
In dem Spiel wieder ein Weltklasse-Reflex. Also, es ist einfach... abartig, wo der plötzlich seine Finger oder seine Hände oder seine Körperteile wieder auftauchen. Das ist abartig.
Das ist
und da hast du, glaube ich, als Stürmer schon ein bisschen Muffens raus, wenn du gegen den musst allein eins gegen eins.
Ja, er ist halt einfach eben ein bisschen unkonventioneller als andere Goalies irgendwie. Könnte man sich, also eben, er ist halt einfach noch beweglicher und alles, was halt einfach, ja, wo irgendwie gewisse vielleicht sich gar nicht gewöhnt sind und denken, der ist schon drinnen und er kann dann irgendwie den Fuß noch auspacken oder, ja. Also es ist, gut. Ja. Ja, aber nach einer halben Stunde eben das Goal von Amdouni, wo nachher abpfiffen wird wegen dem VAR, ja. müssen wir, glaube ich, nicht darüber reden. Das ist
Wermelinger hat sich auch entschuldigt. Also, ja, ja. Dass es ein Fehlentscheid war, ja. Darum, ja.
Ist es relativ schnell. Genau.
Schade fürs Goal.
Sehr scharf fürs Goal. Ist nicht die einzige Szene gewesen, sicher, aber eben, ich meine, das darfst du nie einen Foul geben. Und dann eben vor allem nach Warentscheid.
Ah, wir reden nicht mehr drüber.
Oh, das ist, nein, das regt mich auf, das ist ein Seiche. Wirklich. Also nicht der War, sondern die Auslegung, muss man wirklich sagen. Lehrt das und lehrt Fußballspielen, Schiedsrichter.
Ich finde, der Jacoté im Studio hat sehr gut gesagt, man sollte, wenn man wahr ist, oder auch wenn man das Spiel nochmal in einer Live-Dings anschauen. Weil mit Verlangsamung, eben, wie gesagt, da findest du immer irgendwo irgendeine Berührung, wo du das Gefühl hast, oh, okay, das könnte, aber eben.
Ja, ja, nein.
Weiter geht's. Pause.
Genau. Ja, also ich habe noch eine Doppelchance von Zekiri Lopez gehabt, wo der Lopez eigentlich auch dürfte in das Goal schiessen, aber er haut nicht drüber.
Muss.
Allgemein, Lopez auch nicht, nicht so ein geiles Spiel gewesen, hat es mich gedunkt. Aber ja.
Ja, ist ja dann der Fehler nach der Pause gerade, gell?
Genau.
52. Minute, wo er den Ball verliert.
Genau. Ja.
Im Aufbau, wo er relativ offensiv steht. Und das hat dann genau der Von Moos Platz. Und ich muss aber auch sagen, wie gesagt,
super Pass, ja.
Riesenpass.
Ja.
Genau so muss er spielen, weil der Latte mit dem Tempo kann er dann gerade mitnehmen. Und verliert er kein Tempo.
Ja.
Und so kann er allein vor das Goal und macht ihn auch wunderschön.
Es steht natürlich aus St. Gallen Sicht auch der richtige Innenverteidiger dort, oder? Mit dem Adams, der ganz bestimmt nicht am Latte nachher mag. Belmar, Galifiori, Lopez, der den Ball vorher verliert, hätte er vielleicht noch ein bisschen stören
können. Ja, bin nicht sicher. Ich glaube, also, in der Situation.
Ist, ja, es war schnell gewesen, ja. Aber du, nein, hat er souverän gemacht. Ja. Und dann kommt aus meiner Sicht eigentlich die Szene, wo das Spiel muss entscheiden. Von Moos, auch wenn er ein grossartiges Spiel macht, Doppelpass mit dem Witz.
Normalerweise macht er die auch.
Ja, also eben, er kommt aus einer Verletzung zurück. Er kann in tiefe Ecken schiessen, in hohe Ecken, er kann in weite Ecken schlänzen, aber darf er nicht in weite Ecken schlänzen, wo neben, also darf er nicht neben das Goal schlänzen, ist für mich 100%ige Goalchance und ja, das hat eigentlich am Schluss das Spiel entschieden.
Ja, und von Basel ist da nicht mehr grosse Reaktion gekommen. Ich finde, man merkt vielleicht auch nicht die Dreifachbelastung. Sie sind mit der Zeit immer ein bisschen weniger aktiv geworden. Ja. Mit dem Wechsel hat es auch nicht wirklich gross etwas geändert. Da können wir vielleicht nachher noch drauf sprechen. Gewisse Wechsel haben gar nichts bewirkt. Darum haben sie ja gerade wieder rausgenommen.
Ah, ja, der ist heftig gewesen. Ja. Aber ich meine, drei Wechsel noch in der 90. Das habe ich auch noch lustig gefunden. Klar, eben der eine, der Novoa, der war her, 72. eingewechselt, 90. raus.
Ja. Also, sie haben zwischendurch ja noch ein Goal geschossen. Doch, aber auch wieder sein. So ein bisschen eben, aus dem Nichts eigentlich. Ich habe das Gefühl gehabt, der FCB ist schon ein bisschen, mit dem 1-0, jetzt mögen wir nicht mehr und St. Gallen ist im Höch. Und das mit dem Offside, mit dem Goal, den ich zählt hat, ist auch wieder scheiße und so. Und so der Kopf in Sand. Und, und dann kommt, man muss halt sagen, der lange Ball von Calafiori, wo der Waldi sehr, sehr, sehr unglücklich aussieht.
Ja.
Und der Sekiri macht es dann eiskalt. So muss man gegen den Ziggy agieren. Man muss ihn einfach drüber lüpfen, weil dort oben, dort kann er den wieder nicht mehr machen.
Ja, und es ist, es ist halt unnötig. Walci müsste nicht unbedingt den Ball lernen. Also, er könnte ihn einfach ablaufen mit dem, aber eben, ich meine, es ist einfach gesagt und ist jetzt ein individueller Fehler. Natürlich als letzter Mal schwierig und ja, macht er gut dort. Ja.
Und ich meine, es hat ja noch das 1-1. Leistungsgerecht kann man, glaube ich, sagen. Ja. Wobei, wenn man dann richtig sieht, gell, kurz vor Schluss, könnte der Köbels noch müsst.
Also, Köbels ist auch allein vor dem Goal 16 Meter genau verhitzt. Also, das darf nicht sein. Ich weiß gar nicht, wir haben, wenn wir noch über eine penaltywürdige Situation reden, halt vom Endoi im Strafraum.
Wo ich jetzt sind wir aber schon, weit
voraus. Ja, sind wir weit voraus. Nur weil du vorher gesagt hast, wegen dem leistungsgerechten Unterschied, wenn man es rein sportlich anschaut, muss man sagen, das, was gepfiffen worden ist, müsste eigentlich fast mit dem Köbels und dem Von Moos, müsste eigentlich 2-1, wäre 2-1 für St. Gallen richtig. Wenn man es anschaut, mit dem Warentscheid, ein 2-2 oder ein 3-2 von Basel, aber eben, wir leben ja nicht in ihrer Scheinwelt, sondern es ist 1-1 geblieben und, ja. Leider nicht ganz ohne Diskussionen über den Schiri, aber ich finde, ich hoffe.
Ein Punkt, der etwas zeigt aus dieser Meisterschaft, es bleibt extrem spannend.
Das ist ja schön.
Und, es will keine Mannschaft Platz 2. Das ist vielleicht auch etwas, was man diskutieren kann. Es will einfach niemand den zweiten Platz.
Ja, der ist irgendwie verhext,
Ja, aber eben, nächste Runde. Vielleicht gibt es ja neue, zwei Platzierte.
Schauen wir voraus.
Super League-Tippspiel präsentiert von Bierliebe. Schweizer Bier im Abo bekommen zu dir heimgeliefert. Mehr Infos unter bierliebe.ch.
Bevor wir vorausschauen, müssen wir noch einmal die Tipps anschauen, die wir hatten. Fabio ist ja langsam auf dem Vormarsch. Er distanziert mich massiv. Ist auch nicht mega schwierig. In den letzten 2-3 Wochen habe ich, glaube ich, etwa 2 Punkte geholt. Ganze 2 habe ich geholt, das Wochenende. Da schauen wir lieber voraus. Es hat einen Wechsel an der Spitze gegeben. Da hat der Native ist jetzt auf Platz 2, der Ludo auf Platz 1. Und einen Zusammenschluss hat es gegeben, der Marco Z. Der hat 0-0, der hat 138 Punkte. Und dort sind jetzt die 3, sind jetzt ein gutes Päckchen voraus und werden, es geht zwar schnell, aber die sind jetzt sicher schon mal ein gutes Päckchen voraus.
Du wagst eine Prognose.
Ich lasse wirklich sein, weil eben, ihr seht, wie ich tippe. Von dem her, ihr werdet jetzt leider abstürzen, weil ich euch in die Top 3 getippt. Nein, aber wir schauen doch jetzt voraus. Da starten wir doch gerade am Samstag mit dem FCZ gegen den FC Luzern.
Ich habe immer das letzte Spiel im Kopf. In der Almend. Wo Luzern das Hacken müssen zumachen. Und ich glaube, die Niederlage hat tut schon weh jetzt, wo der FCZ gehabt am Wochenende gegen Lugano. Luzern wird den Boost mitnehmen. Das Problem ist, dass Luzern mit einem Sieg könnte auf Platz 2 rutschen.
Das wollte ja niemand, oder?
Das wollte ja niemand. Nein, ich glaube, es geht jetzt 1-2 für Luzern.
Ja, ich versuche es wieder mit einem 1-1. Weil, eben, eigentlich die gleichen Gründe.
Nein, langweilig, Adi, du musst gar nicht ausreden.
Ja, die gleichen Gründe, wie du gesagt hast, aber ich nehme es 1-1. Dann Sio gegen GC, erstes Heimspiel vom Betoni.
Ich ziehe jetzt hier mein 1-1. Ich hoffe, oder ich glaube nicht, dass irgendeines Mal wird von Sio etwas kommen müssen. Und sie werden vielleicht sogar auch 1-0 in Führung gehen. Und dann aber wird GC hier noch so entschieden machen.
Ja, also eben, dass ich nicht nur unentschieden, mein Unentschieden wäre 0-0, aber ich wollte nicht auf ein 0-0 tippen, weil GC hat trotzdem ein paar Spieler, die Goal schiessen können, eben Skettine, da schaffe ich als 0-1. Ich glaube, sie schiessen wieder kein Goal. Dann wechseln wir noch sonntags, frühes Spiel, das ist Winterthur gegen St. Gallen, auf der Schützenwiese. Da wissen wir ja, Die erste Zahl wissen wir schon, 1, oder? Und, wie viel macht St. Gallen?
Hey, boah, mega schwierig. Also, wieso, eben, spielst du von St. Gallen in überfallartigen Angriff? Hey, ich glaube, es gibt ein 1-2.
Habe ich auch, ja. Glaube ich auch. Ich glaube, dass das St. Gallen reisst, ja. Dann haben wir Lugano gegen Servette. Ganz einfach zum Tippen
des Spiels. Tippe nicht.
Das ist ganz einfach zum Tippen des Spiels. Wirklich, hey. Keine Ahnung. Ich habe wieder ein 1-1. Wird mir wahrscheinlich wieder auf den Fuß gehen. Aber ja.
Aber da muss man ja fast 1-1 tippen, weil ich meine, also. Ja. Nein, wartet mal schnell. Lugano ist in Form.
Servette nicht.
Nein, 1-0 für Lugano.
Das ist gut, ja. Also Servette hat in den letzten 5 Spielen 1 Unentschieden, 1 Sieg, 1 Niederlage und 3 Unentschieden. Darum bin ich natürlich ganz klar auf Unentschieden gegangen. Und Lugano
also,
hat
4 Unentschieden.
Ja, das ist so, ja. Ach gut, er war eh nur Einwechsel in letzter Zeit. Aber gut, ich habe 1-1 dort, du hast 1-2, oder? 1-0
für Lugano.
1-0. Und dann haben wir so ja, ein Spitzenspiel, sage ich jetzt mal. Wenn es nach den Namen geht, jetzt nicht nach der Tabellensituation, dann haben wir IB gegen Basel. Kunststraße, nicht vergessen. Spiel unter der Woche, Basel, nicht vergessen.
2-0 für IB.
Ich auch. Habe ich so eingetragen gehabt.
Oh nein, dann muss ich es ändern, weil ich wollte ja nicht so schlecht.
Du wolltest ja nicht verlieren. Ja, dann machst du
2-1. 2-1.
Sehr gut. Weißt du, tut dir das weh, wenn es wirklich 2-0 wird? Ja. Nein, schön. Dann haben wir da wieder eine Woche in der Aufnahme. Und ja, wir sind gespannt, wer sich getraut auf Platz 2, ob Servette den Wott abgeben, ob St. Gallen aufgumpelt, ob Lugano aufgumpelt, ob sogar Luzern noch Wott. Wir sind gespannt, oder ob es noch mehr Zusammenschluss gibt. Bis nächste Woche.
Ciao. Ciao zusammen.